Liebe Geschwister, wir wollen zu Anfang noch einmal beten. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, Herr Jesus, wir haben das eben gesungen, dass dein Wort in unseren Herzen starke Wurzeln schlägt, dass es uns verändert, dass es uns prägt, dass es unser Denken prägt und in unserem Leben Wirkung zeigt, zu deinem Wohlgefallen. Dazu lass auch jetzt diese Stunde dienen. Gib du bitte Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Amen. Ja, ich hatte mir vorgenommen, ein paar Mal hintereinander über die einzelnen Sendschreiben durchzugehen. Und heute soll so als Anfang eine Einführung sein, dann ist es wichtig, dass man das zeitlich auch einordnen kann. Dann habe ich gemerkt, das ist also ein ganz schönes Programm. Ich habe also dann gekürzt und bin auf 30 bis 35 Minuten gekommen. Ich denke, das könnt ihr ertragen. Wenn es jemand nicht aushält und geht, bin ich ihm nicht böse. Aber ich muss versuchen, mich zu raffen. Ja, ich wollte auch nicht 2 Stunden draus machen, das wäre dann auch nichts. So, dann das erste Bild. Ich fange also an mit, wo die Bibel anfängt, und zwar mit der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, könnt ihr hier lesen. Na, warte mal. Da, ne? Könnt ihr lesen. Das Kleine braucht ihr nicht lesen, das ist nicht so darauf. Ich mache jetzt hier wirklich nur einen Schnellflug durch. Und die Parallelstelle im Grunde zu diesem Vers hier steht auch im Johannesevangelium. Da heißt es, im Anfang, geht genauso los, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also die neutestamentliche Bestätigung dessen und dann noch den Vers 14, da heißt es, und das Wort ward oder wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier haben wir dann die Erklärung, wer dieses Wort ist. Und wir sehen auch, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist. Jesus Christus, der dann in Nazareth gelebt hat, in Bethlehem geboren wurde, der ist der Schöpfer der Welt. Das müssen wir immer wieder auch vor Augen haben. Die nächste Folie bitte. Hier sehen wir jetzt also die, fangen wir mal hier an, Adam und Eva. Das ist das erste Zeitalter, was die Menschen unter Gottes Führung erlebt haben, genannt als Zeitalter der Unschuld. Beinhaltet dann den Sündenfall, der hier als schwarzer Balken, als Kluft dargestellt wird. Und dann hier geht es weiter in der Folge mit den Folgen, ja. Adam und Eva, nur ein ganz kleiner Hinweis, es heißt im 1. Mose, dass Gott den Mann und die Frau zu seinem Bilde geschaffen hat. Also nicht nur den Mann und die Frau ist dann so eine weitere Ableitung, sondern er sagt, lasst uns Menschen machen zu meinem Bilde und dann als Mann und als Frau schuf er sie. Also nur so viel hier zu der Bemerkung, die Frau in der Bibel zu 100% genau nach dem Ebenbild Gottes wie der Mann. Mit einer anderen Funktion, aber gleichwertig und auf gleichem Niveau. So viel hier nur zuerst mal. Noch nicht. Hier der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ihr kennt alle die Geschichte und hier muss man sagen, das war eigentlich eine angemessene und ganz einfache Prüfung. Von allen Bäumen hätten sie essen dürfen, nur von einem einzigen Baum nicht. Also das war wirklich nicht so schwer. Aber es war ein Test ihres Gehorsams. Dann noch zu dem Begriff Eden. Irgendwo steht hier Eden, da steht Eden. Eden heißt ist hebräisch, kommt aus dem Hebräischen und heißt Freude, heißt ergötzen. Also hier sehen wir auch schon, was Gott mit den Menschen vorhat. Er will, dass die Menschen sich freuen. Er will nicht ein Christentum in Traurigkeit, auch Paulus schreibt es immer wieder, und freuet euch, darum sage ich, freuet euch. Also die Freude soll das Beherrschende sein. Das geht hier schon gleich aus dem Namen Eden auch hervor. Dann Satan, die Schlange, der Versucher, er geht auf die Eva zu und stellt ihr, verdreht das Wort Gottes, ist jetzt nicht das Thema, ich will nur auf eins hinweisen, Satan hat eine sehr begrenzte Macht. Er konnte die Eva nicht zwingen, vom Baum zu essen. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Er konnte sie nur verführen. Er hatte nicht die Macht, sie dazu zu zwingen. Und das ist auch unsere Position. Er kann auch uns nicht zwingen zum Ungehorsam. Aber er versucht uns. Aber die Entscheidung und die Verantwortung lag hier bei Eva, bei Menschen. Und sie liegt auch heute noch bei uns. Also wunderbar, diese begrenzte Macht Satans. Dann kommt die Ankündigung des Erlösers. Da, als dann dieser Sündenfall passiert war, dann bringt Gott gleich diese Verheißung und sagt, es wird einer kommen, der wird mit dem der Same der Frau, der wird mit dem Samen der Schlange kämpfen. Und er wird, der Same der Schlange wird ihm in die Ferse beißen und er wird dem Samen der Schlange den Kopf zertreten, das heißt ihn töten, besiegen. Und somit wird gleich hier ein Weg aus dem Dilemma herausgewiesen. Schon hier zeigt Gott, ihr seid jetzt zwar in einer ganz schlechten Situation durch euren Ungehorsam, aber es gibt einen Weg hinaus. Schuld und Sünde bewirken Trennung von Gott. Darum endet dieses Zeitalter auch mit der Vertreibung. Hier, Gott bewacht dann den Baum des Lebens. Das müssen wir jetzt uns einfach mal, denn das nächste Bild bitte. Ja. Das ist jetzt das Zeitalter des Gewissens. Hier geht jetzt dieser ununterbrochene Kampf zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange los. Abel und Kain. Von Abel heißt es, dass er gerecht war. Von Kain heißt es, dass er aus dem Bösen war. Der erste geborene Mensch wird zu einem Mörder. Und der zweite geborene Mensch wird das erste Opfer. Hier geht dieser Kampf, von dem Gott gesprochen hat, gleich volle Kanne los. Und dieser Kampf geht über die Generationen hinweg. Diese Spannung bleibt bis zum Ende. Und die Gemeinde, ich greife jetzt schon mal vor, die Gemeinde Gottes steht mittendrin. Nicht entrückt, noch nicht. Wir stehen mittendrin in diesem Kampf zwischen dem Samen des Weibes, dem Erlöser, und dem Samen der Schlange. Der Herr Jesus hat die Juden, als sie, er sagt, ihr seid Lügner und Mörder und ihr seid aus dem Satan. Der Satan ist euer Vater. Also das genau darauf nimmt der Herr Jesus Bezug. Und wir müssen immer wieder Entscheidungen im Leben treffen. Wir werden immer wieder in solche Entscheidungssituationen kommen. Und dann heißt es in den Sendschreiben, immer das ist ja eine Einführung zu den Sendschreiben, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und das gilt auch schon hier. Hier ist die Zeit des Gewissens, wo man sich immer wieder in die Entscheidung gestellt weiß. Und Gott sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre doch. Hört doch, ich rede doch. Ja, und so endet auch dieses Zeitalter dann letztendlich in der Sintflut wieder im Gericht. Noah, das nächste Bild bitte. Noah ist ein Gerechter, der vor Gott Gnade fand. Hier finden wir ihn wieder. Mit ihm beginnt Gott neu, er macht einen Neuanfang nach dem Gericht. Das Zeichen ist der Regenbogen, den wir auch heute noch sehen, wenn es die Bedingungen so sind. Und in diesem Zeitalter setzt Gott ein neues Prinzip ein, und zwar Verwaltung unter Verantwortung des Menschen. Also er gibt einigen Menschen Macht über andere Menschen. Und diese Menschen haben jetzt Verantwortung für die, über die sie Macht haben. Und die, die beherrscht werden, sind den Herrschern gegenüber verantwortlich. Also eine gegenseitige Verantwortlichkeit. Und das Wissen ist vorhanden in diesem Zeitalter, dass Gott ein Bestrafer der Bösen und ein Retter der Gläubigen ist. Dieses Wissen können wir auch schon dort in den Bibeltexten ganz klar finden. Und dieses Prinzip finden wir auch in den Sendschreiben wieder, dass Gott immer wieder sich zu den Gläubigen stellt, immer wieder zu denen stellt, die treu sind, und ihnen sagt: Wer ein Ohr hat, der höre. Der Eigenwillen des Menschen setzt sich aber dann durch, und so kommt es also entgegen des Gebotes Gottes, sich über die ganze Erde zu verteilen. Sie wollen eine Stadt bauen, sie wollen einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Sie wollen Macht, sie wollen Ehre. Das ist ihr Antrieb, darum bauen sie diesen Turm. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Sie wollen nicht Gott gehorsam sein, sondern sie wollen selber Herr sein. Also sie schütteln diese Herrschaft Gottes, so glauben sie ab. Gott greift ein mit einer Sprachenverwirrung. Einer versteht dann die Sprache des anderen nicht mehr. So können sie diesen Turm nicht vollenden und müssen sich dann zähneknirschend doch, so wie es Gott gewollt hat, über die ganze Erde zerstreuen. Auch dieses Zeitalter endet im Gericht, in der Zerstreuung. Bisher alle Zeitalter haben im Gericht ihr Ende gefunden. Jetzt kommt das vierte Zeitalter, Verheißung an Abraham, der dann umgenannt Abraham und Abraham. Der Götzendienst hatte die ganze Erde eingenommen. Die Menschen haben fast alle die Verehrung Gottes beendet und haben Götzendienst praktiziert, und Mond und Sonne wurden angebetet und andere Dämonen. Und hier ruft Gott wieder den Abraham heraus. Der kam aus Ur, da wurde der Mond angebetet. Also wahrscheinlich war Abraham ein Mondanbeter auch. Davon müssen wir ausgehen. Und Gott ruft ihn da heraus. Und so heraus, dass er sich trennen muss und seine ganzen Wurzeln kappen muss. Seine Familie verlassen, sein Land verlassen. Er muss ausziehen in ein Land, was Gott ihm zeigen will. Also diese äußere Trennung, ein Symbol der inneren Trennung, die da vollzogen wurde. Und diese Familie, die aus Abraham kommt, Isaak, Jakob, die sollte ein Segen sein, die wollte Gott sich herausgreifen, und er wollte durch diese Familie, mit der er jetzt wieder einen Neuanfang macht nach dem Gericht, wollte durch diese Familie die ganze Welt segnen. Er wollte nicht die anderen alle links liegen lassen, sondern er wollte durch diese Familie einen Segen bereiten für die ganze Erde. Also das ist immer sein Anliegen gewesen, alle Menschen, auch die Nationen, nicht nur die Juden. Das war von vornherein sein Plan. Und die rote Linie, die wir hier immer sehen, das ist die Linie, aus der dann der Herr Jesus selbst hervorgeht. Aber das sage ich jetzt nur mal so am Rand. Und auch das Volk Israel, was hier dann aus dem Israel, dann seine Söhne und dieses Volk, dann Josef nach Ägypten, wurde verkauft von seinen Brüdern. In der Familie war also Zoff und Streit und Eifersucht. Und Lug und Betrug, der Vater wurde im Glauben gelassen, sein Sohn wäre zerrissen, obwohl die anderen Brüder alle wussten, wo der ist. Und sie haben ihn nicht aufgeklärt. Sie haben ihn erstmal in die falsche Richtung laufen lassen und haben dann das so belassen. Und so kommt diese Familie nach Ägypten. Die Josefs Geschichten sind vielleicht allen bekannt. Und dann beginnt in Ägypten etwas, dass die Wohltaten, die sie von dem Josef haben, der nämlich die Hungersnot besiegt hat aufgrund seiner Weisheit, die er von Gott hatte, der Traum des Pharao und so weiter. Und dann kommt ein Pharao, der Josef, und die alles nicht mehr kennt. Und dann haben die Angst vor den Israeliten, weil die so fruchtbar waren, und machen sie zu Sklaven. Und so kommt Israel praktisch in Ägypten in die Versklavung hinein. Und diese Zeit hat Gott auch dem Abraham schon vorhergesagt. Und hier wird jetzt auch ganz klar gesagt, ihr werdet eine Zeit lang, 400 Jahre waren da die Rede, werdet anderen Völkern dienen. Und dann werdet ihr ausziehen mit großer Habe. Also auch hier ist eine begrenzte Zeit, die Gott sagt, ihr müsst noch lernen. Ihr müsst, so wie ihr miteinander umgegangen seid, mit eurem Bruder, mit eurem Vater, miteinander, ihr müsst jetzt erstmal in die Schule gehen. Und so haben sie eine Zeit, die ganz schwer ist in Ägypten. Aber dieses gleiche Prinzip finden wir auch wieder in den Sendschreiben, wo Gott Gerichte und schwere Zeiten begrenzt, wo er ganz klar sagt, und für 10 Tage wirst du ins Gefängnis kommen. Nicht 11, nicht 12, 10. Also wir sehen das gleiche Prinzip, was in der Bibel schon vorher allmählich aufgebaut wird, finden wir nachher alles auch in den Sendschreiben wieder. Eine wunderbare Einheit. Ja, dann kommt die Zeit des Gesetzes. Befreiung aus Ägypten durch Mose, der von Gott dazu beauftragt war. In der Wüste erleben sie dann Wunder. Sie erleben ganz viele Wunder. Sie sind eigentlich immer unzufrieden. Sie murren und sagen, ach, wären wir doch entweder in Ägypten geblieben oder später nachher kurz vor vom Einzug ins Land, wären wir doch in der Wüste gestorben. Also überall hätten sie sterben wollen, nur nicht gerade da sein wollen, wo sie waren. Aber trotzdem, Gott hat ihnen die Anleitung gegeben, Anweisung, einen transportablen Tempel, ein transportables Heiligtum, die Stiftshütte zu bauen. Und so war er sichtbar in ihrer Gegenwart, in ihrer Nähe. Und sie erleben beides. Sie erleben Gehorsam und den Segen, der daraus resultierte während dieser Zeit. Und sie erleben Ungehorsam und Fluch. Durch ihren Ungehorsam müssen sie 40 Jahre lang nochmal in der Wüste umherirren. Also das war von Gott gar nicht so vorgesehen. Aber auch hier die Zeit begrenzt. Da sagt Gott, ein Jahr für einen Tag. Also nicht 41 Jahre in der Wüste, nicht 42, sondern 40. Und nach 40 Jahren werde ich euch in das Land führen. Wir merken, im Gericht ist immer gleich ein Aspekt Gnade. Immer wieder ist im Gericht gleich entweder ein Ausweg wird gezeigt oder es wird gezeigt, habt keine Angst, ich habe alles in der Hand, ich begrenze die Zeit. Dann kommt eine Zeit der Richter, hier die Richterzeit im Land, dann da erlebt das Volk Israel ein Auf und Ab. Jeder macht, was er will, jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Einer macht es besser, ein anderer macht es schlechter, jeder wurstelt so vor sich hin. Und Gott führt trotzdem. Und dann kommt eine Fehlentscheidung vom Volk Israel. Sie verwerfen Gott und sie verwerfen Samuel, den letzten Richter und Propheten, den sie hatten, und wollen einen König haben. Und so beginnt Gott, gibt es ihnen denn auch als Gericht. Er sagt zu Samuel dann, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Sie wollen nicht, dass ich König über sie bin. Darum wollen sie sich einen anderen, einen menschlichen König holen. Und der erste König dann Saul, der dann einen sehr guten Anfang macht, aber dann eben ganz daneben liegt und in Sünde fällt. Dann kommt David und Salomo und Salomo baut dann letztendlich den Tempel. Salomo begann sehr gut, er begann im Gehorsam, er hat Gott um Weisheit gebeten, er hat sich führen lassen und bekam auch ganz viel Weisheit von Gott und ganz viel Segen. Und dann irgendwie seine vielen Frauen, Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht viele Frauen nehmen, Gott wollte die eine Ehe. Und das war auch so ein Punkt, wo immer wieder ungehorsam war. Und der Salomo hatte sehr viele Frauen. Und sie neigten sein Herz dann anderen Göttern zu. Und so kam dieser weise Mann durch seine Frauen zu Fall. Er errichtete Götzentempel. Er führte Israel vom wahren Gott, von dem Ewigen weg, hin zu Götzen und Dämonen. Damit ein Niedergang, die Reichsteilung hier, Israel und Juda, das Reich spaltet sich. eine dramatische Zunahme im Götzendienst, also im israelischen Bereich. Da waren 19 Könige und kein einziger König war gottesfürchtig. Kein einziger König. In Juda, da waren das ein paar Könige, da waren es 5 oder 6, die gottesfürchtig waren. Und die anderen waren auch alle nicht gottesfürchtig. Also der Götzendienst überwiegt in beiden Landesteilen, mit der Folge, dass Israel nach Assyrien weggeführt wird und einige Jahre später Juda in 3 Phasen dann nach Babylon. Das Eindringen des Götzendienstes, die Abwendung von dem einen wahren Gott, hatte zur Folge, dass Israel wieder zu den Götzendienern hin musste, von denen Abraham ausziehen sollte. Abraham kam aus dem Götzendienst, er wurde berufen, dem Ewigen zu dienen, und damit kam die Trennung von den Götzendienern zustande. Und Israel wendet sich vom Ewigen wieder ab, wendet sich den Götzen zu und wird darum von Gott auch wieder dahin geführt, zu den Götzendienern. Und auch der Tempel selbst wird dann zerstört, das äußere Zeichen der Gegenwart Gottes. Er war nicht mehr gegenwärtig, er wollte nicht mehr in dieser Weise präsent sein. Er hatte sein Volk erst einmal zur Seite gestellt. Und auch da macht Gott wieder einen Neuanfang. Hier sehen wir, die Linie nach oben heißt immer was Gutes. Nach einer gewissen Zeit, in Daniel war im Exil in Babylon und er war hoher Staatsbeamter geworden, weil Gott ihn gesegnet hat, weil er gehorsam war. Und er kommt als letzten König mit einem Chores zusammen. Und Daniel kannte ja die Schriften, und in Jesaja 44, da steht von einem Chores, der Israel nach Hause schicken wird wieder. Und das steht nicht in der Bibel, aber es ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass Daniel als hoher Staatsbeamter den Chores diese Stelle gezeigt hat. Guck mal, du stehst im Propheten Jesaja und das steht von dir drin. Und wahrscheinlich ist er dann so beeindruckt gewesen und Gott hat sein Herz gewendet, dass er das tatsächlich beschlossen hat. Er hat ihnen den Rückzug erlaubt. Die Heimreise, die Rückkehr vielmehr aus Babylon. Aber, und jetzt kommt wieder das Traurige, nur ein kleiner Teil Israels geht dahin. Die meisten hatten sich in Babylon gut eingerichtet und fühlten sich in der Fremde unter den Götzendienern recht wohl. Hatten sich dort heimisch gemacht. Die erste Gruppe zieht unter Serubabel zurück. Das sind dann ungefähr 50.000 Mann gewesen. Die errichten in Jerusalem dann einen Altar, bauen den Altar wieder. Mit dem Tempel kommen sie nicht sehr weit, aber der Opferdienst begann wieder. Dann eine zweite Gruppe unter Esra, eine kleine Gruppe. Und Esra findet dann die anderen, die schon vor ihm gegangen waren, in völligem Abfall wieder vor. Völlige Religionsvermischung. Sie hatten zwar den Opferdienst, aber sie hatten auch dämonische Elemente da wieder drin und Unsittlichkeit, und war also ein Durcheinander. Und Esra erreicht eine innere Erneuerung. Esra erreicht wieder einen Neuanfang. Und dann die dritte Gruppe unter Nehemia. Da kam ein Hilferuf, weil ganz Jerusalem, die Mauern lag noch da nieder. Also es sah alles ganz schlecht aus. Und Nehemia kommt dann auch mit einer kleinen Gruppe und baut die Mauer Jerusalems wieder auf. Und all diese Themen, sich in der Fremde einzurichten, sich dort wohlzufühlen, sich in Babylon wohlzufühlen, innere Erneuerung, Trennung, als Nehemia die Mauer Jerusalems baut, das heißt Trennung von der Umgebung. Die Gemeinde muss sich von der Welt abschotten. Nicht so, dass keiner mehr rein kann, aber von dem, wovon wir überzeugt sind. Jesus, die Wahrheit, muss hochgehalten werden. Wir können nicht die Mauer niederreißen. Und Nehemia baute die Mauern wieder auf. Und all diese Prinzipien finden wir, werden wir in den einzelnen Sendschreiben alle wiederfinden. Dann kommt der verheißene Erlöser, Jesus Christus. Ungefähr 330 alttestamentliche Verheißungen werden dadurch erfüllt. In Malachi 3 steht, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und es ist hochinteressant, als der Herr Jesus Mensch wurde und als er den Tempel besuchte, da hatte der Tempel seine höchste Schönheit erreicht. So groß und so schön und so mächtig und so prächtig war der Tempel nie vorher und nie hinterher. Also Gott hat wirklich dafür gesorgt, dass wenn sein Sohn in den Tempel kommt, der Herr, dem der Tempel ja gehört, dass dann der Tempel auch vom Äußerlichen her viel größer und besser war als der erste Tempel und der Salomonische und so weiter. Und hier Jesus Christus ist die zentrale Mitte der gesamten Heilsgeschichte. Vorher deutet alles auf ihn hin und nachher greift alles auf ihn zurück. Das ganze Alte Testament deutet auf ihn schon hin und das Neue Testament greift auf ihn zurück. Das ist ganz wichtig, auch wenn wir nachher bei den Sendschreiben sind. Und dann verwerfen sie den Messias, er stirbt als Lamm Gottes, so wie es auch in den Schriften stand. Gott bestätigt dieses Opfer, dass er das angenommen hat durch die Auferstehung aus den Toten und letztendlich durch die Himmelfahrt. Jesus geht zurück in den Himmel und sitzt dann wieder auf dem Thron. Dann kommt die Zeit der Gemeinde, das ist das Thema der Sendschreiben, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Nochmal die nächste Folie bitte. Hier sehen wir jetzt die Zeit nach den Sendschreiben, das sind die Gerichte Gottes, der Zorn Gottes, der nach der Entrückung der Gemeinde über diese Welt kommen wird, auch bezeichnet als Drangsal für Israel. Die Drangsalszeit für Jakob, hier die grüne Linie ist die Israel-Linie, will ich jetzt ganz kurz nur erwähnen, hier Antichrist, die 666, der Bruch des Bundes auf der Hälfte der Zeit hier dargestellt. Der Herr Jesus wird dann mit seinen Heiligen auf die Erde kommen im Augenblick der höchsten Not Israels. Wenn Jerusalem kurz vor dem Fall sein wird, dann wird der Herr eingreifen und wird in Herrlichkeit wiederkommen, für alle sichtbar, und der Ölberg wird sich spalten. Nochmal bitte eine Folie zurück, ganz kurz. Hier sehen wir vorher die Entrückung der Gemeinde, darauf wollte ich bloß. Also die Entrückung der Gemeinde, wieder weiter eine Folie bitte, und dann hier danach, hier die zweite, die Wiederkunft mit der Gemeinde zusammen. So, dann die nächste Folie. Hier sehen wir dann das tausendjährige Reich, wo der Herr Jesus König der Könige ist, wo Satan für 1000 Jahre gebunden wird, die Herrschaft der Gemeinde und das Segenswirken Israels als irdisches Gottesvolk wird sich in diesem Zeitalter, in diesen 1000 Jahren vereinen. Dann kommt das Ende dieser 1000 Jahre, Satan wird freigelassen, er verführt die Völker wieder, dann kommt der große weiße Thron, das ist dieses Endgericht. Das ist hier eigentlich das, was man als jüngsten Tag bezeichnet. Und dann geht die Ewigkeit los. Dann nochmal die nächste Folie. Hier sehen wir alles nochmal auf einen Blick. Das ist ein Bild von Erich Sauer. Hier die Ewigkeit, das Alpha, denn die Schöpfung, denn Gottes Weg mit den Menschen, Paradies, Adam, Eva, Turmbau, denn Abraham, Israel, die Wegführungen, Jesus Christus, dann hier die Zeit der Gemeinde, die Entrückung, tausendjähriges Reich, Endgericht, Ewigkeit im Kurzdurchgang. Nächste Folie bitte. So, jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, die Grobeinordnung der Sendschreiben. Wir sehen hier eine zeitliche Überlappung. Grün ist die Linie Israels und orange ist die Linie des Heiligen Geistes und der Gemeinde. Wir sehen also, hier ist die Staatsgründung Israels, die Zerstreuung Israels, und hier ist Pfingsten, die Gemeinde wird gegründet und die ersten Christen waren alles Juden. Und dann trennt sich das aber irgendwann voneinander und es bleiben Juden in der Gemeinde, aber auch die Nationen kommen dazu. Das ist dann die Zeit der Gemeinde. 70 Jahre nach Christus ist der Tempel zerstört worden und interessanterweise seit Sammlung Israels sind es bis heute ungefähr 64 Jahre. Also wir kommen ungefähr wieder in die gleiche Größenordnung. Das muss nichts heißen, das können jetzt noch 200 Jahre werden oder 300, das weiß ich nicht. Aber das fiel mir so auf, dass hier 70 Jahre Israel zerstreut wurde, nachdem die Gemeinde gegründet wurde und hier wir jetzt schon nach Staatsgründung Israels auch schon wieder 64 Jahre rum haben. Das Wesen der Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Und in Epheser 2 steht, um diese zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Also in der Gemeinde gibt es einen neuen Menschentyp. Da zählt nicht mehr Jude, da zählt nicht mehr Heide, sondern wir gehören zur Gemeinde. Das ist eine ganz neue Einheit. Und dieses, dass die Heiden dazukommen, hat den ersten Christen, insbesondere auch den Aposteln, ganz viel Probleme gemacht. Können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, was Petrus da für Probleme hatte, überhaupt das zu begreifen. Weil es ihnen auch scheinbar anders gesagt war. Der Sinn der Gemeinde, wozu ist Gemeinde überhaupt da? Da heißt es in Epheser 2 weiter, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also die Gemeinde hat im Grunde die gleiche Funktion wie der Tempel, nur in geistlicher Hinsicht. Er ist die geistliche Heimstatt Gottes. Gott will in der Gemeinde wohnen, zu einer Behausung Gottes im Geist. Wer soll sich denn in der Wohnung wohlfühlen? In deiner Wohnung, wer soll sich da wohlfühlen? Soll ich mich da wohlfühlen oder du? Na, sicher du. Und wenn ich da kommen würde und würde Bilder umhängen und die Couch umschieben, dann würde ich sagen, halt, hör mal, du. Ja? Und so ist die Gemeinde die Wohnung Gottes. Und wer soll sich in der Gemeinde wohlfühlen? Gott, der Herr Jesus. Seine Heimat ist die Gemeinde, sein Haus, und darum muss sich die Gemeinde danach richten, was ihm gefällt. Wie er uns mitgeteilt hat, wie sollen wir dieses Haus, die Gemeinde, einrichten? Da können nicht menschliche Meinungen entscheidend sein, sondern was er, der auferstandene Herr, sagt. Und er will, dass in der Gemeinde er verherrlicht wird, unter anderem nicht nur durch Gesang, nicht nur durch Anbetung, sondern auch durch Gehorsam. Und ein weiterer Sinn der Gemeinde ist die Rettung von Menschen. Sie sollen als Steine gebrochen werden aus dem Felsenbruch, so wie das die Tempelsteine herausgebrochen wurden. So sollen wir Menschen aus der Unerlöstheit herausbrechen und hineinfügen als lebendige Steine in die Gemeinde. Der Herr Jesus kritisiert in den Sendschreiben die Gemeinde ganz schön. Und trotzdem sieht er sie als Leuchter, er sieht sie trotzdem als Licht. Da haben wir auch wieder beides, das klare Wort, aber auch die Wegweisung zur Erlösung, zur Errettung. Wir haben die Korrektur auch. Der Charakter der Gemeinde ist eine Doppelnatur, die wird hier dargestellt durch diese lilanen und orangen Linien. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass in der Gemeinde Menschen aufstehen werden, die andere Dinge reden werden, die hinter sich wegziehen wollen. Und die Gemeinde ist von innen durch Versuchungen geprüft und in anderen Erdteilen von außen durch Verfolgung. Wir haben hier keine Verfolgung, aber wir haben Versuchung. Die Christen, die um ihres Glaubens willen im Knast sitzen, die haben nicht diese innere Versuchung, die wir haben. Die haben ganz andere Proben zu bestehen. Und genau hier setzt eben auch das Neue Testament und hier setzen auch die Sendschreiben an. Der auferstandene Herr mit seinen Botschaften. Er sieht die Gemeinde als Licht und als Braut. Aber er sagt, dieses Licht wird immer dunkler. Die Leuchtkraft nimmt immer irgendwie immer mehr ab, als wenn die Batterie alle wird. Und die Braut verliert ihren Bräutigam mehr und mehr aus den Augen. Und sie bespiegelt sich mehr und mehr selbst und findet sich selber schick. Sie soll aber dem Bräutigam gefallen, nicht sich selbst. Und genau das ist das Thema der Sendschreiben. Ein Auslegungsschlüssel in Offenbarung 1, der macht uns ganz klar, dass die Offenbarung in drei Teile zu zeilen ist. Einmal, das habe ich jetzt kein Bild, da sieht Johannes den auferstandenen Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit, in seiner Vollmacht, der wie die Sonne leuchtet, der eine Stimme hat wie Wasserdonner, der mit einem goldenen Gürtel umgürtet ist wie Könige. Also er sieht den König der Könige, er sieht den Herrn der Herren. Das ist, sollte er aufschreiben. Das ist ein Teil in der Offenbarung. Der ganz, ganz am Anfang steht das. Und dann sollte er aufschreiben, was ist. Das ist das, worin er gerade steht. Das sind diese sieben Sendschreiben. Diese Phase hier, hier sind diese sieben Leuchter, hier diese sieben Sendschreiben. Und dann sollte er auch aufschreiben, was danach kommen wird. Das hatten wir schon gesehen. Und die Sendschreiben gehen praktisch, sind der Teil und was ist. Das ist unsere heutige, gegenwärtige Gemeindezeit. Also die Sendschreiben beschäftigen sich nicht mit etwas Vergangenem oder etwas Zukünftigem, sondern gehen direkt heute in unsere Situation hinein. Es gab ganz viele Gemeinden hier in diesem Gebiet. Mal nochmal die nächste Folie gleich. Hier sehen wir es ein bisschen größer. Hier sehen wir die sieben Gemeinden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die hier in dem Gebiet der heutigen Türkei praktisch sind. Und es gab damals, das waren ganz real existierende Gemeinden. Das waren keine theoretischen Konstrukte, die Johannes sich ausgedacht hat, sondern da gab es Gemeindestunden und da gab es Freude und da wurden Leute getauft und da wurden Leute beerdigt. Die waren wirklich da, man konnte sie besuchen. Nächste Folie. Hier sehen wir jetzt eine Darstellung der sieben Gemeinden noch einmal. Es gab viele andere Gemeinden zur damaligen Zeit. Daher ist die getroffene Auswahl, gerade diese sieben Gemeinden, auch symbolisch. Also nicht nur symbolisch, das müssen wir ganz deutlich sehen. Es waren konkrete, tatsächlich existierende Gemeinden, aber sie waren vom Herrn so ausgewählt, dass sich darin eine Symbolik auch widerspiegelte. Und so wie damals verschiedene Gemeinden, die Gemeindetypen alle nebeneinander existierten, so gibt es auch heute zu unserer Zeit unterschiedliche Gemeindetypen des unterschiedlichen Charakters, die nebeneinander existieren. Und so wie durch die Regenbogenfarben das weiße Licht zusammengesetzt wird und sich daraus alle Farben mischen lassen, so wird auch aus den Sachverhalten, die in den einzelnen Sendschreiben hier genannt wird, und den Heilmitteln und den, wo der Herr immer sagt, wer ein Ohr hat, der höre, und wo er Hinweise gibt, was sie tun sollen. Aus diesen Dingen können wir auch für unsere Situation heute immer wieder schöpfen und können Lösungen für unsere Probleme finden. Nebenbei möchte ich mal erwähnen, dass in Matthäus 13, das ist hier sehr schön dargestellt, diese Gleichnisse in Matthäus 13 lassen sich inhaltlich auch sehr gut diesen einzelnen Gemeinden so zuordnen. Darauf will ich jetzt aber auch nicht weiter eingehen. Das sind Gleichnisse, die der Herr Jesus schon zu seinen Erdzeiten, zu seinem Leben, während seines Lebens auf der Erde gebracht hat, als er immer nach dem Wesen des Himmelreichs gefragt wurde. Also das Himmelreich, die Gemeinde ist ja das Himmelreich auf dieser Erde. Und wenn er danach gefragt wurde, dann hat er diese Sachen, das könnt ihr vielleicht mal für euch selber auch entdecken. Hier sehen wir eine schematische Übersicht. Hier sind wieder die sieben Gemeinden alle aufgelistet. Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Das ist jetzt eine Darstellung, wo die zeitliche Abfolge dargestellt wird. Hier stehen Jahreszahlen drin. Diese Jahreszahlen, die stehen nicht in der Bibel und um die würde ich mich auch nicht streiten. Da gibt es auch andere Modelle, die sie alle sieben nebeneinander stellen. Aber der Ausleger hier, der diese Heilsperiode so sieht, der glaubt, die ersten drei Gemeindetypen gibt es heute nicht mehr, aber diese letzten vier Gemeindetypen. Andere Ausleger sagen, es gibt alle sieben noch, aber die reine apostolische Gemeinde kann es heute eigentlich nicht mehr geben, weil ja kein Apostel mehr lebt, nicht? Also wir merken, das ist auch nicht so ganz einfach, das sollte man jetzt hier nicht zu verbissen sehen. Aber wichtig ist, dass diese Auslegung, diese Sendschreiben als zeitliche Prophetie der Kirchengeschichte zu verstehen, die ist ganz wichtig, dass wir erkennen können, dass die ganze Offenbarung ist ja das einzige prophetische Buch in der Gemeinde, im Neuen Testament. Und es würde sehr überraschen, wenn gerade in diesem Buch zur Geschichte der Gemeinde überhaupt kein Wort gesagt wird. Wenn es aber gesagt wird, dann müsste es so sein, dass man sagen kann, jetzt muss ja noch erst das kommen und vorher kann ja die Entrückung nicht sein. Also Gott hat ja uns die Naherwartung des Herrn Jesus gegeben. Wir sollen darauf warten, dass wir ihm begegnen. Und nach biblischer Lehre braucht dazu nichts mehr weiter erst in Erfüllung gehen. Also dieses Prinzip musste bleiben, dass die Naherwartung bleibt. Er kann heute wiederkommen. Und genau entspricht auch diese Art der Prophetie. Sie hebt die Naherwartung an keiner Weise auf, aber im Rückblick kann man dann sehen, ja guck mal, er hat es ja gesagt, es wird so kommen. Und ein Beispiel zum Beispiel, wie auch von Judas steht. Judas war nicht persönlich verpflichtet, das zu tun. Es gab auch keine Prophezeiung, wo heißt es, Judas wird das tun. Einer würde es tun. Und jetzt im Nachhinein konnte Petrus aber sagen, auf dass die Schrift erfüllt werde. Er ging an seinen Ort. Und hinterher konnten die anderen Jünger sehen, der Herr hatte dieses, was Judas getan hat, vorhergesehen. Also er hat alles in der Hand. Und dieser Trost, der sich daraus ergibt, dass wir im Nachhinein sehen können, der Herr sieht auch das Versagen der Gemeinde. Er sieht das Wollen und das Gelingen und er sieht das Wollen und das Nichtgelingen. Er sieht auch das Nichtwollen, er sieht den Ungehorsam, er sieht die Reue, er sieht die Buße, er kennt seine Gemeinde. Und wenn man die Sendschreiben in dieser Weise sieht, bilden sie einen unheimlichen Fundus und Schatz für die Gemeinde. Einmal, dass er ihr ganz klar sagt, dass er ihr Versagen kennt. Er sagt immer, ich kenne deine Werke, ich weiß, wo du wohnst. Und er gibt ihr ganz klar zu verstehen, dass er alles genau weiß. Und dann sagt er, wer ein Ohr hat, der höre. Und ich gebe euch den Rat, tut das und achtet darauf. Und so können wir die Sendschreiben als Trost von ihm sehen, der uns auch heute zeigt, wir sind in seiner Hand. Ja, dann ist noch eine Frage vielleicht, wenn man jetzt diese 7 Gemeinden hat und wenn man die Reihenfolge, dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt und immer ein Gemeindetyp der Haupttyp einer Zeitepoche ist. Es gibt auch die anderen 6 Typen, aber ein Typ ist immer der Haupttyp und der wechselt genau in der Reihenfolge der Sendschreiben. Und heute sind wir bei Laodicea angekommen. Also die allermeisten Gemeinden müssten wir heute dem Typ Laodicea gemäß erwarten. Aber wir dürfen auch wissen, es gibt auch andere Gemeindetypen. Also es ist nicht alles ein Einheitsbrei. Und das ist das. Und jetzt die Frage, wie viele falsche Vorhersagen hätte die Bibel da machen können, wenn man die Reihenfolge der Sendschreiben nimmt, wie sie nimmt, erstes, zweites, drittes, viertes. Das haben kluge Leute mal ausgerechnet. Es gibt dann 5040 Möglichkeiten und nur eine ist richtig. Also sind 5039 Möglichkeiten falsch. Und in der Bibel steht genau die eine, wie es auch in der Geschichte sich nachvollziehen lässt. Allein das ist ein Wunder, allein darüber darf man staunen, über die Weisheit des Herrn. Die nächste Folie bitte. Der Aufbau der Sendschreiben, ich habe ihn hier mal gesagt, geht also los mit einem Auftrag Christi. Dann wird ein Rückblick auf das, was der Johannes gesehen hat, den verherrlichten Christus. In allen Sendschreiben wird darauf Bezug genommen, entweder der das zweischneidige Schwert hat oder diese Dinge alle. Dann kommt bei den meisten Gemeinden eine Anerkennung, dass der Herr Jesus ihr Werk wertschätzt, dass er sie lobt. Dieses Lob fehlt bei Sardes und fehlt bei Laodicea. Dann ist in den Sendschreiben eine Kritik an der Gemeinde enthalten und auch bei 2 Gemeinden fehlt diese Kritik. Das ist die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Philadelphia. Dann kommt immer ein Rat an die Gemeinde. Das ist das, was ich sagte, wer ein Ohr hat, der höre. Also der Herr lässt seine Gemeinde nicht einfach so rumwurschteln, sondern er sagt, worüber er sich freut. Er gibt den Ausweg. Dann ein Appell, wer Ohren hat zu hören, und dann eine Verheißung von Christus, die eben darüber hinausgeht, die auf die Wiederkunft hindeutet oder zur Entrückung hindeutet. Der Inhalt der Sendschreiben entspricht dem Inhalt der übrigen Bücher des Neuen Testamentes. Sogar der ganzen Bibel, wie ich versucht habe, in dem Vorspann zu zeigen, dass diese Prinzipien schon in der ganzen Schrift vorkommen, dass sie nach und nach aufgebaut werden. Nur mit dem Unterschied, dass die Sendschreiben nicht von Petrus oder von Paulus diktiert wurden, sondern vom auferstandenen Herrn Jesus selbst. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Er hat, so wie Paulus den Römerbrief geschrieben hat, so hat der Herr Jesus die Sendschreiben diktiert und Johannes hat geschrieben. Das gibt Ihnen einen, also für mich ist das etwas ganz Besonderes. Die Sendschreiben gelten der ganzen Gemeinde weltweit, egal in welcher Kultur, ob in Afrika oder in Europa, in Amerika oder in Australien und auch von Beginn der Gemeinde bis zur Entrückung. Es gibt keine Zeit, in der die Sendschreiben nicht gelten. Der Herr Jesus sagt dann immer: Ich weiß, wo du wohnst, ich kenne dich, was du alles für Taten tust. Er sagt auch, dass seine Augen wie eine Feuerflamme sind. Und er zeigt, dass er alle ihre Umstände, ihre Gefahren kennt, aber auch ihre Stärken und ihre Schwächen. Fest steht, dass was Christus den Gemeinden zu sagen hat, ist zu allen Zeiten gültig. Und die Sendschreiben, in den Sendschreiben weist der Herr auf ernste Abweichungen in der Gemeinde hin, auf massiven Ungehorsam. Wir werden darauf im Einzelnen kommen. Und beides würde, sofern es nicht durch Buße oder Umkehr korrigiert wird, zu großen Übeln heranwachsen und dem Lichtsein der Gemeinde ganz schweren Schaden zufügen. Aber durch Reue und Umkehr ist in jeder dieser Phasen doch noch ein Neuanfang im Gehorsam möglich. So wie diese ganzen Zeitalter immer im Gericht endeten und immer wieder ein Neuanfang gemacht wurde, genau so geht der Herr auch mit seiner Gemeinde um. Und die Sendschreiben wollen die ganze Christenheit, jede einzelne Gemeinde und jeden einzelnen Christen ganz persönlich, also auch mich, aber auch dich, zur Wachsamkeit und zum Gehorsam rufen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und jeder ist aufgerufen, sich selbst zu fragen, ob er bereit ist, sich in seinem Denken und in seinem Herzen immer wieder neu der Korrektur und der liebevollen Zurechtweisung des auferstandenen Herrn auszusetzen. Andernfalls, wenn wir dazu nicht bereit sind, bleibt nur noch die Option, die Möglichkeit, starr und unbelehrbar in sich selbst zurechtgebastelten eigenen Meinungen zu verharren, die spätestens bei der unausweichlichen Begegnung und Konfrontation mit dem auferstandenen Herrn wie ein Kartenhaus in sich selbst zusammenfallen werden. Und dann tritt ein, was Paulus im Korinther schreibt: Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wir sind also gut beraten, rechtzeitig den Herrn der Gemeinde zu befragen, worüber er sich freut, was er sich wünscht, was ihm gefällt. Anders ausgedrückt, die Braut sollte nicht danach trachten, sich selbst zu gefallen, sondern ihrem Bräutigam, seinem Geschmack zu entsprechen. Er hat uns alles, was wir hierzu wissen müssen, in seinem Wort, unter anderem in den Sendschreiben, mitgeteilt. So viel für heute.